Herzlich willkommen bei Wem gehört die Stadt? Der Podcast von Chemnitz Nazifrei. Genau der Podcast, den Chemnitz verdient.
Am 18. Januar 2025 eröffnet und am 29. November 2025 offiziell beendet. Unter dem Motto See the Unseen war Chemnitz 2025 europäische Kulturhauptstadt. Im Oktober 2020 wurde der Titel verliehen und spätestens seitdem wurde daran gearbeitet und darum gerungen, die gesetzten Projekte und Ziele umzusetzen. Eine spannende, hoffnungsfrohe und auch skeptische Zeit für die Stadt Chemnitz, ihre Vereine, Initiativen, zivilgesellschaftlichen Akteure und EinwohnerInnen. Und auch aus wissenschaftlicher Perspektive wurde die Zielsetzung, Planung und Umsetzung vom Projekt Kulturhauptstadt Chemnitz angeschaut und begleitet. Eine Person, die dazu geforscht hat, ist Dr. Ulf Bohmann, mit dem wir heute ein Interview führen dürfen. Und damit herzlich willkommen, Herr Bohmann. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen. Wollen Sie sich vielleicht kurz selbst vorstellen?
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ulf Bohmann ist mein Name. Ich vertrete gerade die Professur für soziologische Theorien an der TU Chemnitz. Und in der Tat habe ich die Chance genutzt, mich näher mit dem Kulturhauptstadtprozess zu beschäftigen und dazu auch ein, zwei Bücher und Texte veröffentlicht. Deshalb interessiert mich das sehr und ich bin sehr gespannt, wie das Gespräch so wird.
Und wie sind Ihre Forschungsfelder sonst neben der Kulturhauptstadt?
Wie gesagt, ich habe einen starken Theoriefokus. Also das geht relativ weit weg von diesen handfesteren alltäglichen Dingen. Darüber hinaus würde ich sagen, dass ich relativ stark im Bereich der politischen Soziologie und der Demokratieforschung tätig bin. Mit Rechtsextremismus habe ich mich tatsächlich, beschäftige mich jetzt länger, aber erst seit ich in Chemnitz bin. Das habe ich vorher nicht gemacht. Das ist sozusagen der Rechtsextremismus ist, wenn man so möchte, in meiner Chemnitzer Zeit zu mir gekommen. Und da habe ich mich eher zufällig damit beschäftigt und das hat mich immer nicht mehr losgelassen. Und das ist was, was ich in letzter Zeit immer intensiver mache, gerade auch in der Verbindung Demokratie, Kultur und ja, Demokratiegefährdung, Rechtsextremismus und alles, was dazugehört. Mich sehr beschäftigt auch in letzter Zeit der NSU, dort insbesondere in Zwickau, wo ich mit dem Kollegen Piotr Kosiba vom FB Leipzig eine Ausstellung gemacht habe. Also dieses Thema Rechtsextremismus hat mich dann sehr erfasst und zwar auch im wissenschaftlichen Sinne, also theoretisch und praktisch, aber auch im zivilgesellschaftlichen Sinne und in der Kommunikation, weil das was Gesellschaft sehr interessiert und wo man sehr viele Anfragen dafür bekommt, was ich als Theoretiker eigentlich gar nicht gewohnt bin.
Und seit wann sind Sie in Chemnitz?
Seit fast 10 Jahren. Also 2016 bin ich hierher gekommen. Ich dachte nur mal ein Semester und das ist aber schiefgegangen. Das müsste das 19. Semester sein. Leider auch mein letztes, weil ich ab April dann nicht mehr hier sein würde, was mich sehr traurig macht. Aber wie man ja vielleicht allgemein mitbekommen hat, wird massiv gekürzt, auch in vielen Bereichen, wo es wehtut, aber auch an der Bildung. Auch die TU Chemnitz ist massiv verschuldet. Und hier bei mir, bei uns, wird der ganze Arbeitsbereich gekürzt, weshalb ich dann leider nicht mehr hier bleiben kann, was mich tatsächlich inzwischen sehr traurig macht, weil ich, obwohl ich nicht in Chemnitz lebe, habe ich jetzt doch das Gefühl, da eine sehr starke Verbindung zur Stadt und zur Region zu haben. Und das wird in der Hinsicht leider etwas abnehmen.
Das ist sehr schade.
Finde ich auch.
Vielen Dank für die Vorstellung. Genau, wir haben es schon in der Einleitung gesagt, Sie haben sich im Rahmen Ihrer Forschungsfelder wissenschaftlich mit dem Kulturhauptstadtjahr, aber auch mit der Zielsetzung und Vorbereitung beschäftigt. Ja. Sie haben ja auch zusammen mit Thomas Laux ein Sammelband herausgegeben, Kulturhauptstadt Chemnitz 2025. Dieser Band betrachtet Chemnitz und das Kulturhauptstadtprojekt, das ja auch aus einer Perspektive vor 2025. Ja. Und deswegen möchten wir auch erstmal zuerst den Fokus auf die vorbereitenden Jahre legen. Und deswegen vielleicht zuerst mal so ein bisschen eine etwas plumpere Frage. Wie sind Sie denn dazu gekommen, sich mit diesem Kulturhauptstadtjahr zu beschäftigen und wann haben Sie damit angefangen?
Ja, gute Frage und das muss ich ganz offen beantworten. Blanker Zufall. Also es geht eher auf das, wenn man so möchte, Vorgängerbuch, das ist dann kein Band, sondern wichtige Monographie zurück. Risikodemokratie heißt die. Und da habe ich mich mit Kollegen, einem anderen Laux, nämlich Henning Laux und Jenny Brichtzin und anderen Kolleginnen, mit den sogenannten Ereignissen von 2018 beschäftigt. Und das haben wir deshalb gemacht, weil wir, nicht weil das das ist, was wir immer machen, sondern weil wir als Soziologinnen hier waren und auf einmal ist was passiert. Und zwar was Gewaltiges passiert. Die Ausschreitungen, die größten rechtsextremen Ausschreitungen der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte, zufällig in Chemnitz, also gar nicht zufällig, aber es ist passiert. Und wir haben uns gesagt, das müssen wir uns angucken. Man kann das natürlich dann nicht rückwirkend erklären, weil man dann nicht mehr dabei sein kann, aber man kann das als Ausgangspunkt nehmen, um zu gucken, ist denn da was in der Öffentlichkeit, ist denn da was, was man greifen kann? Und deshalb haben wir in einem größeren Team gut 2 Jahre uns ethnografisch beobachtend in den öffentlichen Raum begeben, um zu gucken, nicht können wir erklären, wieso das 2018 passiert ist, sondern kann man das noch, dieses Alltägliche, dieses nicht unbedingt immer so leicht Greifbare, kann man das irgendwo merken in der Kultur, im Stadtbild, in der Öffentlichkeit. Und zwar nicht nur, und das ist uns ganz wichtig, nicht nur im Sinne von politischen Einstellungen, die man ja abfragen kann über längere Zeit, die das aber nicht erklären können, weil die Einstellungen sind auch die demokratiefeindlichen Einstellungen, die sind in der Regel über sehr lange Zeit sehr stabil. Natürlich ändert sich ein bisschen was, aber rassistische Einstellungen, homophobe Einstellungen, antisemitische Einstellungen und so weiter, die steigen nicht in kurzer Zeit irgendwie um die Hälfte an oder sowas, sondern die bleiben relativ stabil. Aber diese enorme Eruption der Präsenz, der rechtsextremen Präsenz, das ist was man irgendwie beschreiben und einfangen und erklären möchte. Wie kann das sein und kann das wieder passieren? Was sind denn da die Hintergründe? Und deshalb haben wir uns damit beschäftigt. Also man muss sich das wirklich so vorstellen. Ich erzähle das jetzt mal ganz lebensweltlich, dass wir, also wir im Kernteam, wir drei, aber auch noch andere Kollegen wie Matthias Sommer und Marlene Hartmann und andere, wir sind ganz viel angerufen worden von Kolleginnen, die aus den Nachrichten mitbekommen haben, oh, Chemnitz, da ist was. Und die wollten wirklich wissen, ob es uns gut geht, also so wie man Leute in einem Kriegsgebiet anruft und sagt, also die Vorstellung war, so brennende Mülltonnen und Schutt und Asche und Randale in den Straßen und oh Gott, geht's euch gut, geht's euch gut? Und da das massiv passiert ist, war uns klar, dass es sich mit unserem Eindruck von unserem Arbeitsort hier so komplett kontrastiert, weil für uns war das weiterhin, nachdem diese Ereignisse waren, wo wir nicht vor Ort, nicht direkt vor Ort waren, das haben wir nicht physisch mitbekommen, hat sich alles ganz in Anführungszeichen normal angefühlt. Und diese Spannung, die hat uns interessiert zwischen, man denkt, oh Gott, das ist wie ein Kriegsgebiet und die Wahrnehmung ist, es geht so weiter, wie es immer weitergeht. Und genau in dem Bereich, genau da wollten wir hingehen. Massive Politisierung und massive Ausschreitung und irgendwie Normalität, irgendwie Alltag. Und genau da wollten wir hin und genau das haben wir uns angeguckt, genau diese Verbindung.
Und dann sind Sie von dort aus auf die Kulturhauptstadt gekommen? Genau. Oder wie ist denn dieser Sprung passiert?
Genau, auch das ist, wenn man so möchte, naja, einerseits irgendwie zufällig und andererseits aufs Engste miteinander verknüpft. Denn also der Zusammenhang zwischen den Ereignissen, den sogenannten von 2018 und der Kulturhauptstadt, ist natürlich enorm. Zum einen eher zufällig in der Hinsicht, dass es ja diesen Plan schon gab. Also Chemnitz war mitten im Bewerbungsprozess, der ja mehrstufig ist. Also dann gibt es Bitburg 1 und 2. Das jetzt gültige ist das Bitburg 2, was dann deutlich danach kam. Aber die Stadt war sozusagen in diesem Prozess. Und dann auf einmal ist sie auf die internationale Bühne gekommen. Das war der zufällige Teil. Und der nicht zufällige Teil ist, dass ich nach wie vor, es gibt Indizien, aber so richtig beweisen können wir es natürlich nicht. Aber ich bin absolut überzeugt, dass Chemnitz deswegen natürlich den Titel bekommen hat. Der Auftrag der Kulturhauptstadt, der Titelauszeichnung war, wie kann eine europäische Stadt mit zunehmendem Rechtspopulismus und Rechtsextremismus umgehen mit den Mitteln der Kultur? Das scheint mir sehr evident. Also wir können auch rekonstruieren, dass es Jury-Rückmeldungen gab. Also die europäische Jury schaut sich diese Bewerbungen, diese mehrstufigen Bewerbungen an und gibt dann Rückmeldungen, was man, was zu wenig ist oder was man anders machen soll. Und nicht der einzige, aber ein Faktor war, dass in der ersten Bewerbung, also relativ wortwörtlich, die Spaltung der Stadt eher überdeckt worden ist. Man eher versucht hat, sich noch schöner darzustellen, als es ist. Und das hat die Jury bemängelt, woraufhin für das Bitbook 2, für die finale Bewerbungsschrift, offenkundig von Seiten der Chemnitzer Kulturhauptstadtbewerbung der Fokus gedreht worden ist. Und zwar, wenn man das jetzt aufschlägt, sieht man sofort die Schlagzeilen aus der New York Times und aus dem Guardian, internationale Aufmerksamkeit, oh Gott, was ist denn da in Chemnitz? Also das ist der Eröffner. Und auch programmatisch hat man sich viel stärker dem genähert. Also ich finde nach wie vor, in der Bewerbungsphase ist der Zentralbegriff die stille Mitte. Denn haben, glaube ich, viele schon gehört, dass es dort, kommt dort immer wieder vor, als das ist kein soziologisches Konzept, aber als Beschreibung, als kreative Beschreibung, finde ich nach wie vor eigentlich ganz klug gewählt. Das war dort sozusagen dann ein viel, viel stärkerer programmatischer Fokus. Und insofern war dann diese Verknüpfung sehr stark zwischen den Ereignissen von 2018, der Kulturhauptstadt Bewerbung und Auszeichnung und dem Programm, was man sich dann als Aufgabe gegeben hat. Weil Kulturhauptstädte seit vielen, vielen, vielen Jahren so laufen, dass sie auf Transformation zielen sollen, dass sie eine Aufgabe haben, meistens ein Kernproblem, das sie bearbeiten sollen. Also nicht die Auszeichnung für die schönsten, tollsten, besten Städte, sondern Städte, die man häufig international vorher nicht so auf dem Schirm hatte, aber die eine Konzeptidee haben, vor allem eine Konzeptidee, mit der sie umgehen sollen. Und für Chemnitz war dann relativ offenkundig, was das ist.
Sie haben gerade schon angesprochen, die stille Mitte oder genau besser die Mobilisierung dieser stillen Mitte war ein relevantes Thema für die Kulturhauptstadt. Was genau soll denn nochmal, so genau, um dann nochmal drüber zu sprechen, was genau soll diese stille Mitte denn sein und welches Potenzial hat man sich da auch erhofft?
Also die Idee war, und da würde ich nach wie vor sagen, die ist das ganz klug gewählt, dass wir nicht davon ausgehen können, dass sich da zwei Seiten gegenüberstellen. Das macht man oft landläufig, vereinfachend, soziologisch falsch zu sagen, da sind die Rechten und da sind die Linken. Zwei Blöcke, die sozusagen sich reiben und man guckt, wer ist stärker. Was das Interessante für Chemnitz ist, ist nicht nur, das klingt jetzt vielleicht blöd, wenn ich das Chemnitz nazifrei sage, aber nicht die Zahl der Nazis. Das ist ein Riesenproblem, aber das ist gesamtpolitisch nicht das Kernproblem. Das Kernproblem ist, ob es Nazis gelingt, breit Anschluss zu finden und Resonanz zu erzeugen und viele Leute für ihre Sache zu gewinnen. Und da merkt man, dass die rechtsextreme Szene, die Neonazi- und rechtsextreme Szene in den letzten Jahren sich geändert hat. Die ist zunächst, also die ist typischerweise ist die immer sehr martialisch aufgetreten, aber total abgeschlossen. Also als kleine Gruppe, die man erkennt, eindeutig zuordnen kann, und die aber irgendwie raus ist und die in der Provokation ihren Sinn findet. Also das war, was Rechtsextreme typischerweise gemacht haben. Und da hat sich aber die Strategie mehr und mehr verschoben, dahingehend Anschluss zu finden. Also eher auch manchmal auch immer wieder bedrohlich und durch Einschüchterungen aufzutreten, keine Frage, aber auch mehr und mehr Anschluss zu finden. Also Leute zu überzeugen und anzusprechen, die von sich selber nicht sagen würden, dass sie rechtsextrem sind. Und in dem Bereich, da ist eigentlich das größte politische Potenzial und die größte Gefahr. Also Leute, die dort zunehmend empfänglich werden und für die das ganz normal ist, ganz alltäglich mit Nazis und mit Rechtsextremen umzugehen. Und dann komme ich zurück zur stillen Mitte, weil das ist der Bereich, der dann interessant ist. Nicht der politisch eindeutig aufgestellte Bereich, sondern der Bereich, wo man nicht so genau weiß, was die Leute denken und machen, weil sie sich eher zurückgezogen haben aus dem politischen Prozess oder nie dort waren. Also stille Mitte würde auch heißen, eine, wenn man so möchte, dezidiert apolitische Haltung im Sinne von, lasst mich damit in Ruhe. Rechtsextremismus ist irgendwie laut und unschön, aber Gegenprotest auch und das ist beides blöd und lasst mich damit in Ruhe. Und das ist ein ganz großes Problem, weil es ein riesiges Vakuum erzeugt, aber auch, weil es in dem Fall Rechtsextreme und gegen Demonstranten in gleichmäßiger Distanz hält, sozusagen beides blöd. Und wenn das so ist, wenn diese stille Mitte still bleibt, dann überlässt sie typischerweise der rechtsextremen Szene mehr und mehr den Raum. Und das ist ganz wichtig zu wissen, weil wenn man sich in Chemnitz, aber auch an anderen Orten so Demonstrationen angeguckt hat, dann ist es in der Regel so, nicht immer, aber in der Regel so, dass die rechtsextreme Seite zahlenmäßig stärker war. Also dass sie regelmäßiger massiv mobilisieren konnte und sich selbst irgendwie halbwegs plausibel sagen konnte, dass sie irgendwie für die Mehrheit steht. Und dieses Wir stehen für die Mehrheit ist wahnsinnig selbstbewusstseinsfördernd und mobilisierend für die rechtsextreme Szene. Und das geht dann, wenn die Mitte, in Anführungszeichen, wenn die Stadtgesellschaft eher still bleibt und nicht massiv dagegen interveniert. Wenn man sich vorstellt, da sind 1000 Rechtsextreme, aber 100.000 sagen, das wollen wir nicht, dann ist ganz klar, es sind sehr viele Menschen, aber spielt die 1000 Leute, aber spielt keine Rolle. Wenn aber 1000 Leute da sind und es gibt 50 mutige Gegendemonstrantinnen, hat die rechtsextreme Szene den Eindruck, erstens, das gehört uns hier und zweitens, wir sind die, die für die Mehrheit sprechen, die traut sich jetzt noch nicht auf die Straße zu gehen und die ist noch nicht da, aber eigentlich artikulieren wir das, was die große Mehrheit denkt. Und das merkt man ja durch die Bank, das ist auch das, was die AfD immer wieder sagt, aber auch diverse andere rechtsextreme Kräfte, dass sie das Sprachrohr des Volkes sind oder irgendwie sowas, also wir sprechen für die Mehrheit. Und wenn dieser Zustand, wenn das entsteht, hat das, wie gesagt, eine ganz, ganz massiv bestärkende Wirkung für die rechte Szene. Und deshalb, jetzt komme ich endlich zum Bogen zurück, deshalb ist es so wichtig, auf diese stille Mitte zu adressieren, weil wenn die still bleibt, wenn die zurückgezogen bleibt, wenn die zu Hause bleibt, wenn die gar nicht erst in den öffentlichen Raum geht, dann wird dieser öffentliche Raum überlassen und nichts wirkungsvoll entgegengesetzt. Trotz mutiger Gegendemonstrationen fehlt dieses ganz breite Zurückweisen. Und wir gehen davon aus, wir glauben immer, dass diese stille Mitte wahrscheinlich eher demokratisch gesinnt sein könnte. Weiß man aber nicht so genau. Kann auch genau andersrum sein. Und das ist der Punkt. Wenn man das nicht so genau weiß, dann ist das eine Risikogruppe. Dann könnte es auch sein, dass sie sich bei eben nicht unbedingt einschlägigen Nazi-Demos, aber bei Sachen, die anschlussfähiger sind, auf diese Seite auf einmal stellt. Also wenn wir sehen, was die letzten Jahre passiert ist, dann merkt man, dass die rechte Szene bei ihren Montagsveranstaltungen, dass sie auch die politischen Themen relativ beliebig durchgewechselt hat. Da geht es nicht nur um blanken Rassismus, auch, aber da gibt es dann Themen wie Energiepreise, Krieg und Frieden, soziale Sicherheit und so weiter. Oder pro-demokratische Losungen wie wir sind das Volk und wir wollen gehört werden, wir verlangen Aufklärung, wir haben auch eine Stimme und sowas. Und wenn das so ist, dann hört das eben auf, die Nazi-Schmuttelecke zu sein, sondern hat so Themen, die irgendwie anschlussfähig sein könnten für Leute, die nicht überzeugte Nazis sind und damit das Potenzial immer größer und größer zu werden. Und das kann, also so können Mehrheiten gebaut werden, so können politische Mehrheiten gebaut werden, wenn sich mehr und mehr Leute sagen, naja, so schlimm ist das ja gar nicht. Und die fordern ja, die sagen ja Frieden und angemessene Rente und so weiter. Das finde ich auch gut. Dann kann man sich da mehr und mehr anschließen und quasi durch die Hintertür Rechtsextremes irgendwie normal werden lassen. Und deshalb ist es so, lange Rede, kurzer Sinn, so wichtig, auf diese stille Mitte zu gucken.
Und welchen politischen Anspruch hatte da die Kulturhauptstadt? Welchen hat sie da verfolgt? Was für ein Ziel hat sie sich da gesetzt?
Da würde ich ganz gerne, um so ein bisschen weiterzugehen, zwischen der programmatischen Idee und der Umsetzung unterscheiden wollen. Also die programmatische Idee durch diese deutliche Betonung der stillen Mitte, die häufig vorkommt in diesem finalen Bewerbungsbuch, durch die Fokussierung auf die stille Mitte hat sie einen politischen Anspruch gehabt. Also einen dezidiert mit den Mitteln der Kultur demokratie förderlich sein. Das heißt nicht unbedingt direkt den Rechtsextremismus zurückdrängen, in einer gewissen Weise auch, aber vor allem indirekt bearbeiten. Also Voraussetzungen schaffen, um ein Gemeinwesen widerstandsfähiger zu machen, um eine Öffentlichkeit überhaupt erst entstehen zu lassen und robuster und stärker zu machen. Also im Prinzip, um die stille Mitte wach zu küssen oder überhaupt Leute zu motivieren, sich damit auseinanderzusetzen, damit das nicht mehr unklar bleibt, in welche Richtung es geht, sondern etwas entgegengesetzt werden könnte, wenn es darauf ankommt. Also ein stärkeres Gemeinwesen, eine stärkere Zivilgesellschaft zu haben. Mit den attraktiveren Mitteln der Kultur. Das würde ich relativ stark als programmatische Idee herauslesen. Die Umsetzung werden wir uns, glaube ich, jetzt im Folgenden des Gesprächs noch weiter anschauen, aber das würde ich davon noch ein bisschen abtrennen wollen.
Also es gab große Pläne für den Effekt von der Kulturhauptstadt. Zusammengefasst, also die stille Mitte sollte mobilisiert werden, Partizipation, Demokratisierung sollte gefördert werden, die Zivilgesellschaft, die Beteiligung dieser ausbauen und das öffentliche Bild der Stadt nach 2018 sollte vielleicht korrigiert und neu gezeichnet werden. Genau, in Anbetracht all dieser Ziele, wenn Sie jetzt zurückblicken auf die Vergangenheit, jetzt vor der Kulturhauptstadt, was war Ihre Einschätzung vor diesem Jahr? Was dachten Sie, wird die Kulturhauptstadt erfolgreich sein mit den Zielen? Oder war da eher so eine Skepsis?
Das würde ich gerne in meiner Funktion als Sozialwissenschaftler geteilt beantworten, weil es mehrere Ebenen hat. Also zum einen haben wir, wenn es um diesen Bereich vor dem Kulturhauptstadtjahr geht, haben wir eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse Konjunktur, eine gewisse Optimismus-Pessimismus-Konjunktur, die typisch ist für Kulturhauptstädte. Weil in der Regel ist es so, dass mit der Verleihung des Titels, also meistens schon vorher, bei der Bewerbung ist es oft so, dass Städte gerade eher periphere Städte, was die typischen Kulturhauptstädte sind, dass da erstmal eine Skepsis ist. Und dann, wenn der Prozess weitergeht, nimmt das ein bisschen zu. Wenn man diesen Titel bekommt, riesige Euphorie, ganz viel Projektion an Hoffnung, an Möglichkeiten. Und alle denken natürlich, was für eine gigantische Chance und was für fantastische Möglichkeiten werden das sein. Wenn das dann weitergeht, ist es typischerweise so, und das ist dann so in den Jahren 22, 23 und so, dass es mehr und mehr in Skepsis umschlägt, weil man dann merkt, wenn es jetzt konkreter wird, wird es irgendwie schwierig. Und das haben wir auch, also was ich mit dem Kollegen Thomas Laux zusammen gemacht habe, wo teilweise eben Zivilgesellschaft befragt worden ist, klassische Akteure, dann hat man auch gemerkt, dass deren Zuversicht abnimmt. Also dass es je näher die Kulturhauptstadt ja kommt, das ist kein lineares Zunehmen, so da ist der Höhepunkt und dann ist alles toll, sondern dass er eher so, wir wissen nicht genau, läuft nicht so richtig, haben das Gefühl, es geht irgendwie schleppend an und die in Aussicht gestellten Ziele, das irgendwie läuft es nicht so richtig. Das haben wir hier ganz klar gemerkt. Das ist aber nicht völlig untypisch. Das ist sozusagen kein Chemnitz-Problem, sondern das ist durchaus üblich, dass man zunächst mal denkt, Kulturhauptstadt, ja, Jahrhundertchance, was ist alles möglich? Und dann, wenn es um die Vorbereitung geht, dass man dann merkt, doch nicht so leicht und so gut und so möglich, wie wir uns das gedacht haben, weil dann auch teilweise auch ganz viel Bürokratie dazu kommt beispielsweise und die Art des Umsetzens anstrengend wird und ganz viele Sachen doch eben nicht so klappen, wie man sich das gedacht hat. Deshalb hat man da diese Art der Konjunktur vor dem Jahr. Und für das Kulturhauptstadtjahr selber ist es dann in der Regel so, dass es mit dem Beginn, dass dann da wiederum fast schon so eine Art Euphorie-Höhepunkt erneut ist mit der Eröffnung, was sich dann aber wieder abflacht und nach dem Kulturhauptstadtjahr typischerweise auch dann so eine Art Ernüchterung kommt. Oft gepaart mit einer gewissen Zufriedenheit oder mit auch einer positiven Einschätzung, aber durchaus eine Ernüchterung, so das war jetzt die Chance, das war jetzt die einmalige Chance. Wie es weitergeht, müssen wir sehen, aber das ist so die typische Konjunktur.
Okay, inwieweit sich dann die Zielsetzung in der Praxis gezeigt hat, da wollen wir jetzt weiterführend drüber sprechen. Genau. Und bevor wir dann über das Jahr komplett schauen, wollen wir jetzt erstmal konkret über einen Tag sprechen, der sich ja, der vielleicht beispielhaft auch so ein bisschen die Ängste abgebildet hat, die einige mit Hinblick auf rechtsextreme Akteure in Chemnitz hatten. Ja. Und zwar ja, der offizielle Eröffnungstag der Kulturhauptstadt 2025, dieser lang ersehnte 18. Januar, wo mit viel Politik, viel Kultur, viel Party, aber auch Demonstrationsgeschehen die Kulturhauptstadt eröffnet wurde. Und das Demonstrationsgeschehen, weil die Freien Sachsen schon lange im Voraus eine Demonstration in der Innenstadt angemeldet hatten, die dann auch noch über die Straße der Nation eskortiert wurde, direkt am Bundespräsidenten vorbei. Genau, deswegen wollen wir jetzt zuerst mal über das Bild sprechen, was ja das erklärte Ziel von Stefan Schmidtke, dem Geschäftsführer der Kulturhauptstadt war. Er wolle an diesem Tag so schöne Bilder sehen. Ja. Genau, die rechtsextremen Ausschreitungen wurden ja im Bitbook 2 thematisiert. Ja. Das Signal war, dass man die Geschichte halt nicht verstecken wollte, sondern bearbeiten und sich mit den Geschehnissen und Kontinuitäten in Chemnitz auseinandersetzen möchte. Genau, deswegen da die Frage, wurde mit dieser klaren Thematisierung Hoffnung geweckt in der Stadtgesellschaft? Haben Sie Hoffnung auch bei den Befragungen in der Zivilgesellschaft gemerkt, gesehen?
Ich, wenn es okay ist, würde ich gern noch eine Weile bei diesem 18. Januar bleiben.
Gerne. Wir können auch zuerst da
und noch die Verbindung zu der Frage zuvor, was die Erwartung anbelangt. Denn das habe ich noch vergessen zu sagen. Was auch ganz klar, also spektakulär klar im Raum stand, war die offizielle Drohung von Pro Chemnitz und der Freien Sachsen, 2025 zum 2.2.18 zu machen. Es wurde im Stadtrat geäußert. Also es ist, also wie gesagt, das ist sehr ungewöhnlich. Also es ist wirklich, dass es diese Art von Androhung gibt. Natürlich ist es auch dafür da, dass sich eine Gruppe selbst aufwertet und stärker macht, als sie vielleicht ist. Aber mit dem Hintergrund, den wir hatten, war es absolut plausibel, dass das sein kann. Also es war plausibel, dass es gelingen kann, der rechten Szene gelingen kann, viele Leute zu mobilisieren, prinzipiell, gerade auch über ihren klassischen Parteibereich hinaus. Also wenn wir an 2018 wieder zurückdenken, das Entscheidende war, also die AfD hat es da versucht und ist komplett gescheitert, das Entscheidende waren die Hooligan-Netzwerke, also eher ein anderer Bereich, eher ein, wenn man so möchte, ein Freizeitbereich oder sowas, der dann politisiert worden ist. Aber weil das so ist, weil es diese breite Vernetzung gibt und weil die rechtsextreme Szene in Chemnitz auch, die kann sozusagen alle Bereiche bespielen, die man so bespielen kann, von eher ästhetisierender, identitärer Bewegung über rechtsextreme Schlägertrupps bis zu eben diesen alltagskulturartigen Geschichten, wie auch beispielsweise im Fußball, wo man das auf eine ganz komische Weise sagen kann, das geht gar nicht um Politik, aber gleichzeitig wirkt man ganz massiv politisch. Also diese Gemengelage hat es plausibel gemacht, dass 2025 etwas passieren kann, weil die strategische Konstellation, das tut mir leid, dass ich es lange Anlauf nehme, aber darauf will ich hinaus, das ist ganz wichtig, die war eigentlich fantastisch für die rechte Szene, weil sie nicht stärker sein musste als die Kulturhauptstadt, sondern es hätte eigentlich gereicht, einmal richtig spektakulär zu stören. Nicht die 1000 Veranstaltungen sozusagen wegzudrücken, die es in der Kulturhauptstadt gegeben hat, sondern diesen einen großen Knall. Es wäre klar gewesen, dass sich die Öffentlichkeit und die Medien, dass sie nur darauf gewartet haben, sich darauf zu stürzen. Also auch alle Vorberichterstattungen gingen genau darauf. Also die Stadt mit den Nazis und so. Also die haben nur darauf gewartet, sobald da was passiert wäre, wäre das richtig hochgegangen. Das ist die Gesamtkonstellation für 2025. Plausibel, das was passiert, dass sich die rechte Szene mobilisieren kann und dass es einen ganz großen Effekt haben kann. Und jetzt sind wir bei der Öffnung. Jetzt sind wir am 18. Januar. Wo lang vorher? Also die Anmeldung ist zum frühesten möglichen Zeitpunkt passiert. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich glaube Minimum ein Jahr vorher, also zum frühestmöglichen Zeitpunkt, war klar, es gibt eine rechtsextreme Veranstaltung zur Kulturhauptstadteröffnung. Was schon mal ein gewisses Problem ist, aber immerhin, man hätte damit sozusagen planen können. Was da passiert ist, ist aber, wie soll ich sagen, das sind ganz gemischte Sachen passiert. Also Nummer eins, muss ich sagen, war ich etwas überrascht, wie die Stadt sich dazu verhalten hat. Die Stadt hat natürlich das Interesse, auch die Gesamtstadt, schöne Bilder zu produzieren und das möglichst wegzuhalten. Wenn das so ist, fand ich es sehr überraschend, dass diesen rechtsextremen Kräften ein hervorragender Platz zugesprochen worden ist. Also, quasi eine Wunschroute mitten durch die Innenstadt, also sogar noch an symbolisch wichtigen Plätzen vorbei. Also genau dort, wo die 2018 die Messerattacke war in der Brückenstraße. Stefan Heimplatz und so weiter und so weiter. Das hat mich sehr überrascht. Also es ist verwaltungstechnisch oft nicht so einfach, aber die Stadt hat Möglichkeiten, etwas weiter weg zu drücken. Und es gab auch eine gewisse Kommunikation an Demokratieprojekte, dass sie nicht massiv dagegen mobilisieren müsse, weil es angeblich eine große Bannmeile gäbe, weil der Bundespräsident da ist. Also da war eher die Ansage, macht euch keine Sorgen, der Bereich wird komplett, der wird komplett abgesperrt und geschützt sein. Wenn man sich mit den Rechtsextremen beschäftigt, dann gibt man denen sozusagen eher noch mehr Raum. Und wenn man die so ein bisschen ignoriert, dann interessiert das keinen. Das ist jetzt keine streng wissenschaftliche Einschätzung, aber was ich vorsichtig gesagt für wilden Poker halten würde. Ich möchte fast sagen, seltsamerweise ist das in einer gewissen Weise aufgegangen. Also ich fand, die Voraussetzungen waren sehr ungünstig und das hat man auch nicht optimal gelöst, aber am Ende des Tages hat es funktioniert, dass es nicht die Aufmerksamkeit auf sich genommen hat. Also es gab die Rechtsextremen, ich glaube, es waren so um die 400 oder sowas, was klar organisierte Rechtsextreme Netzwerke waren, die mobilisiert waren. Aber zum einen waren die teilweise dann spontaneren, auch mal so ein bisschen flüchtig, vorbereiteten Gegenveranstaltungen deutlich größer, also von der Gewerkschaft, auch von Chemnitz Nazi Frei und von vielen anderen, die waren eindeutig größer und stärker. Und der ganze Fokus darauf hat war zumindest mein ganz klarer Eindruck, den Ablauf des Tages in der Innenstadt und die mediale Wahrnehmung nicht geprägt. Also es hat keine so große Rolle gespielt. Auch weil das, glaube ich, der rechtsextremen Szene, die dort, also muss man sagen, ein paar hundert Leute, ist massiv, aber es ist ihr nicht gelungen, überwältigend groß zu mobilisieren. Also es ist offenbar nicht gelungen, für diesen Tag das Thema Kulturhauptstadt so zu politisieren, dass es wirklich wahnsinnig viele Leute empört und man einen ganz breiten Zulauf hat. Das war anders als 2018, wo es gelungen ist, aus einer Sache, die nicht per se politisierbar sein muss, eine Riesensache zu machen. Also 2018 hatten wir die tödliche Messerattacke durch Asylbewerber und riesige Ausschreitungen mit 6.000 Leuten, was man aber nicht nur aus der Sache heraus erklären kann, weil kurze Zeit später gab es eine andere tödliche Messerattacke, was dann als in Anführungszeichen Beziehungstat abgetan worden ist, was null politischen Effekt hatte. Hätte man ja auch politisieren können, aber es war die eine Sache, die man politisieren konnte mit einem riesigen Effekt. Für 2025 ist es der rechten Szene nicht gelungen, eine breite Empörung, eine breite Antistimmung, ein breites Aufregen gegenüber der Kulturhauptstadt zu erzeugen. Deshalb ist das immer noch viel an Präsenz, was sie gezeigt hat, aber eindeutig zu schwach, wenn man so möchte. Insofern ist dort die rechtsextreme Szene gescheitert. Und ist interessanterweise auch nicht mehr so richtig, hat sich nicht mehr so richtig davon erholt. Insofern, obwohl, wie ich jetzt mehrfach gesagt habe, ich das ganz schön gefährlich und ganz schön fahrlässig fand, wie man damit agiert hat, aber ist es am Ende des Tages für die Stadt, wenn man so möchte, gut ausgegangen, im Sinne von, wir wollen schöne Bilder senden, das hat funktioniert.
Also würden Sie sagen, wenn man jetzt zurückblickt, im Januar 2025 gab es ja auch einen Angriff auf die Bar Balboa
Balboa,
von
genau.
rechten
Genau.
Akteuren und dann die Eröffnung von der Kulturhauptstadt. Also hat
Ja.
es jetzt den Tag und den Beginn der Kulturhauptstadt nicht wirklich getrübt, sondern die Euphorie konnte weitergetragen werden und
Da, im Wesentlichen ja. Also damit muss man auch, und das möchte ich wirklich ganz deutlich sagen, darf man es nicht kleinreden. Also etwas wie ein Überfall auf eine Bar, Balboa, ist, das ist ein gewaltiger, grotesker, ein gewaltiges Vorkommnis. Also das, da müssen alle Alarmglocken schrillen. Das ist absolut keine Kleinigkeit. Und auch mehrere hundert Rechtsextreme in der Innenstadt ist absolut keine Kleinigkeit. Aber wenn man ein bisschen weiter wegzoomt, in Anbetracht dessen, was Dramatisches hätte noch passieren können, wie stark das noch hätte gekapert werden können, das klingt wahnsinnig komisch und zynisch jetzt, aber ist es aus Sicht der rechtsextremen Szene quasi unter deren Möglichkeiten geblieben. Also sie hätten das viel, viel mehr für sich kapern können und das ist ihnen nicht gelungen. Und zwar sowohl was die Beteiligung im öffentlichen Raum anbelangt, weil ich meine, solche Überfälle, die sind ja auch immer dafür da, Angst und Schrecken zu verbreiten und einzuschüchtern. Und es hat nicht geklappt, dass die breite Bevölkerung, aber auch politisch Engagierte, dass sie verschreckt zu Hause geblieben sind. Das hat nicht funktioniert und auch die öffentliche Aufmerksamkeit komplett auf sich zu ziehen, hat auch nicht funktioniert. Insofern kann man sagen, dass sie dort damit gescheitert sind. Dass das so passiert ist, ist aber, wie soll ich sagen, hat möglicherweise auch, war möglicherweise auch irgendwie glückliche Fügung. Das ist nicht, ich möchte nicht sagen, dass es von vorne bis hinten erfolgreiche Strategie war, die so geplant worden ist. Es ist letztendlich für die Stadt, also auch für die Stadt im Sinne der Außendarstellung, ist es aufgegangen. Aber das hätte auch ganz gewaltig ins Auge gehen können.
Ja, auch wenn wir Chemnitz nazifrei heißen, wollen wir jetzt
Ja.
nicht nur beim Thema Rechtsextreme bleiben, sondern genau auch nochmal zum programmlichen Teil vom 18.01. kommen. Was meinen Sie, konnte der Tag die Chemnitzer Zivilgesellschaft und diese stille Mitte erreichen? Gibt es da irgendwie Stimmungen, Meinungen von BesucherInnen der Eröffnung, die Ihnen bekannt sind?
Dafür ist es, glaube ich, zu diffus, dass man sagen könnte, ja, hier gibt es diese und jene Stimme. Also insgesamt war ich positiv überrascht, dass so extrem viele Leute in die Stadt geströmt sind. Es war eine höhere fünfstellige Zahl von Menschen. Da dachte ich, dass man das war so, darauf war man vorbereitet. Das fand ich sehr optimistisch, aber da muss man sagen, das hat gezogen. Es hat wahnsinnig viele Leute mobilisiert, dahin zu gehen. Da muss man aber unterscheiden, von wegen stille Mitte, was heißt das jetzt? Einerseits ist es spektakulär, dass man so viele Leute erreichen kann. Andererseits ist damit jetzt noch nicht so wahnsinnig viel erreicht, dass man überhaupt einmal für was Festliches oder für ein Konzert oder sowas in die Stadt geht. Aber in dem Bereich, wenn das dauerhafter wäre, wenn man die Leute dauerhafter erreichen könnte, dann hätte das einen wichtigen politischen und demokratieförderlichen Effekt. Nämlich dann, wenn Menschen sich treffen, die sich sonst nicht treffen, wenn man merkt, dass alle sich beteiligen und einbringen können, und wenn man merkt, dass man gemeinsam kollektiv handeln kann, dann hat das, ohne dass es eine dezidiert politische Forderung, eine politische Stoßrichtung ist, hat das einen protopolitischen und prodemokratischen Effekt. Man begegnet sich auf Augenhöhe und macht was zusammen. Also dieses gemeinsam agieren, gemeinsam in der Öffentlichkeit sein, das hat viel für sich. Das würde ich aber nicht in Einsätzen mit dem, es ist eine Eröffnungsparty und man geht auf eine Eröffnungsparty. Das hat was damit zu tun, aber das ist es noch nicht, sondern wären dann die vielen Projekte, die auch dauerhafter wirken, wo man sich auch stärker engagiert und beteiligt und was ja auch potenziell einen dauerhaften Effekt haben soll über das Jahr hinaus, was eben nicht einmal geht man hin und dann war es das. Was in einer gewissen Weise auch die Kritik an dem großen Wir sind mehr-Konzert war, einmal spektakulär 65.000, die Farbe bekennen, aber halt einmal. Sondern der wichtige Effekt wäre dann, wenn es stabiler wird, also wenn eine Zivilgesellschaft insgesamt widerstandsfähiger und stärker und robuster wird, weil sie eine gewisse Dauerhaftigkeit hat, weil sie immer wieder und immer wieder sich mobilisieren kann und klar ist, dass es, falls es nötig wird, dann aktiviert werden kann. Und deshalb ist es nicht ein Tag, sondern es ist eher was, was auf Dauer passiert und wo man auch nicht sagen kann, hier ist es und da ist es nicht, sondern was sich, das ist ein bisschen schwierig, wenn man das so, weil man es ja nicht so ganz klar beantworten und nicht so ganz klar greifen kann, aber was eben über die lange Zeit und über viele, viele Veranstaltungen dann wachsen kann und wachsen soll.
Und konnte diese Euphorie von der großen Eröffnung, konnte es dann weitergetragen werden? Also es ging ja direkt los mit der Kulturhauptstadt. Ja. Genau, dieser große Tag, viele Menschen kommen nach Chemnitz oder sind bei der Eröffnung in Chemnitz. Konnte das weitergetragen werden? Ging es also direkt aufregend weiter mit, jetzt ist Kulturhauptstadt, jetzt gibt es viele Programmpunkte? Oder gab es dann erstmal wieder so ein kurzes Abflachen von, ja, jetzt...
Ja, das muss ich muss zugeben, das fällt mir ein bisschen schwer, das genau zu sagen, aus zwei, drei Gründen. Grund Nummer eins, wenn was sich dann über so längere Zeit erstreckt, ist es schwer zu sagen, wie ist denn da genau die Stimmung. Das ist schwerer zu greifen. Nummer zwei, wir haben es zwar probiert, aber wir konnten es nicht forschungsmäßig begleiten, wir haben dafür keine Förderung bekommen, konnten keine Zeit investiert, um das genauer zu überwachen sozusagen oder zu begleiten. Das hätte ich sehr gern gemacht, hat nicht funktioniert, was schade ist. Und zum Dritten, es gibt eine Evaluation, die noch läuft und die noch lang läuft. Das macht hier die Kollegin Emma Rosbach, auch hier im Institut für Soziologie, aber für die Kulturhauptstadt. Und da kann man dann sehen, ob das so einen gewissen dauerhafteren Effekt hatte. Da kann man zwar nicht sehen, wie die Konjunktur innerhalb des Jahres war, aber man kann sehen, man kann höchstwahrscheinlich sehen, wie die Gesamtbeurteilung dann sein wird. Und da ist es aber auch wichtig, dass es mit einem gewissen Abstand ist und in einer gewissen Rückschau und zu verschiedenen Zeitpunkten. Ich möchte bei der Frage nicht vollständig ausweichen, was ich gerne sagen kann, ist mein Eindruck. Also ich kann es jetzt nicht so völlig untermauern, ja, es ist so, weil hier oder es ist nicht so, weil da. Aber mir schien die Stimmung insgesamt von einem vorsichtigen Optimismus und von einer gewissen Zufriedenheit getragen worden zu sein, im Wesentlichen. Nicht alle Kräfte, viele waren, darüber werden wir bestimmt noch sprechen, auch enttäuscht, dass Sachen nicht passiert sind, gerade im Bereich Rechtsextremismus und Demokratie. Aber insgesamt, wenn man ganz weit wegzoomt, würde man sagen, dass das wohl ganz gut funktioniert hat und insofern einigermaßen relativ erfolgreich war. Also es gibt auch Kulturhauptstädte, die sich vorher schon organisatorisch zerlegen oder währenddessen zerstreiten oder sonst wie schief gehen. Bei Chemnitz muss man, wie gesagt, von ganz weit weg betrachtet, muss man sagen, dass es wohl ganz gut gelaufen ist. Also insofern, es wäre auch mehr möglich gewesen sicherlich, aber es ist sicherlich kein Beispiel dafür, dass es komplett an die Wand gefahren ist und gescheitert ist, sondern irgendwie, denke ich, diffus positiv. Wenn wir uns dann andere Sachen genauer anschauen, kann man noch sehen, wo es Probleme gibt, aber so dieser diffuse Eindruck, würde ich mal sagen, dass das im Wesentlichen ganz gut gelaufen ist und eher viele Leute Spaß dran hatten und es als eine gute Sache empfunden haben.
Genau, ich würde jetzt im Weiteren dann den Blick genauer auf das gesamte Jahr 2025 werfen. Vielleicht einleitend lässt es sich jetzt nicht anders sagen, als es war in diesem Jahr in Chemnitz wirklich eine Menge los. Ja. Genau, besonders im Sommer gab es viele Highlights mit dem Hutfestival und dem Kosmos zum Beispiel, wo viele Menschen nach Chemnitz gekommen sind. Genau, es gab aber auch sehr viele prominente Sportveranstaltungen. Ein großes Thema war die Garagen und der Garagencampus in Chemnitz. Genau, vielleicht als erstes zu Beginn erstmal eine vielleicht persönlichere Frage, wenn Sie uns das erlauben. Was war Ihr Highlight letztes Jahr?
Da hatte ich Angst davor, dass das kommt, weil ich habe mich sozusagen sehr viel professionell damit beschäftigt, aber ich habe leider ganz wenig privat mitgenommen. Also das kann ich jetzt gar nicht so genau beantworten. Was in diesem Zwischenbereich zwischen staatsbürgerlich privat und wissenschaftlich professionell was dazwischen liegt. Was mir wichtig war, war das NSU-Dokumentationszentrum, weil das eine ganz bestimmte, das ist so, da muss man auch sagen, das ist so halb-halb mit der Kulturhauptstadt verbunden, auch qua Förderung halb-halb, aber es hat natürlich eine besondere Bedeutung gehabt, dass es jetzt eröffnet worden ist und damit verbunden war. Und das war dahingehend ein relativ großes und ambitioniertes Projekt und wird das auch weiterhin sein und hoffentlich auch noch länger Bestand haben. Das fand ich persönlich sehr wichtig und da fand ich auch, dass es auch sichtbar und greifbar genug war im Stadtzentrum, was, wo man auch drüber stolpern kann oder was man irgendwie sehen kann. Weil was teilweise schwierig war, nicht wegen Chemnitz, aber in puncto Erwartungen, was man wirklich sehen kann. Ich wurde natürlich dauernd gefragt von Leuten, ah, toll, Chemnitz, da ist spannend, klingt super, da möchte ich mal hin. Was gibt es denn da zu sehen? Und das ist ganz schwierig, gerade wenn es, wie im Chemnitzer Fall, um eine soziale Transformation geht. Nicht städtebauliche Transformation, also gab es ja auch die eine oder andere Brücke oder was weiß ich was, oder Interventionsflächen. Aber das war jetzt vor allem eben dieser zivilgesellschaftliche Aufbau und den sieht man nicht sofort, wenn man mal in die Stadt geht und mal guckt. Also das war was man nicht sofort so sehen und greifen kann, was trotzdem wahnsinnig wichtig ist, aber halt, ich hatte Schwierigkeiten, Besucherinnen zu sagen, mach genau das. Und meine beste Aushilfsoption war, zu sagen, geh ins NSU-Dokumentationszentrum.
Danke, das kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen, diese Überwältigung vom Angebot von der Kulturhauptstadt, dass man da gar nicht ein bestimmtes rausgreifen kann.
Das ist aber auch gut, wenn ich das sagen darf. Also diese Breite, dass es nicht ein großes Ding ist und da war man dann abgehakt, sondern dass es über eine lange Zeit Angebote gibt, dass Leute da auch dabei bleiben und auch merken, nicht nur einmal, ah, war schön, sondern es gibt dieses Angebot und es gibt auch es funktioniert auch ganz wichtig, die es anbieten, müssen das Gefühl haben, oh, das stößt ja auf Gegenliebe, weil sonst hat man diesen negativen Zirkel, diese negative Spirale, wir bieten nichts an, weil keiner kommt und es kommt keiner, weil es kein Angebot gibt und dann passiert gar nichts. Und da in dem Fall war es wichtig, dass es viele Angebote gibt mit vielen Besucherinnen. Also ich glaube, völlig überrannt worden ist man nicht, aber soweit ich weiß, sind die meisten Bereiche, also die großen Ausstellungen oder sowas, die waren ziemlich gut besucht oder haben die Erwartungen eher übertroffen. Insofern kann man auch da sagen, im Wesentlichen erfolgreich in dem Sinn, dass man was angeboten hat, was auch nachgefragt worden ist und das hat im Wesentlichen funktioniert.
Und lässt es sich da schon was drüber sagen, vielleicht was für Personengruppen besonders von der Kulturhauptstadt oder besonders an der Kulturhauptstadt teilnehmen konnten? Also wenn man jetzt so auf die Altersspanne zum Beispiel schaut oder so soziale und ökonomische Schichten, was kann man darüber Aussagen schon treffen?
Die Frage ist sehr gut und sehr wichtig und nein. Also ich kann es nicht. Ich kann es jetzt gerade leider nicht. Aber genau das ist der Punkt. Es geht nicht darum, für das kulturaffine Bildungsbürgertum eine schöne Veranstaltung zu machen, wo die mal hingehen kann und sich freuen kann. Das ist auch wichtig und auch gut. Aber es würde darum gehen, andere Leute, mehr Leute zu erreichen, anders zu vernetzen. Also Leute zusammenzubringen, die sich sonst nicht treffen. Und das in der großen Fläche so einordnen zu können, das wäre absolut interessant und soziologisch hochrelevant, kann ich aber jetzt noch nicht so beantworten, weil es dafür zu kleinteilig ist. Auch da kann ich nur meinen Eindruck wiedergeben und der ist, so wie alle anderen pauschalen Eindrücke, die ich bis jetzt geäußert habe, nicht unbedingt fantastisch durch die Decke, alles himmlisch positiv, aber im relativ guten Bereich. Also mir scheint, dass es schon immer wieder gelungen ist, auch einer migrantischen Bevölkerung beispielsweise, dass die Zuversicht zu geben, teilnehmen zu können und wo mitmachen zu können. Also ich weiß, über die Freiwilligen in der Kulturhauptstadt, da ist viel passiert, dass Leute zusammenarbeiten können und mitmachen können, die das sonst nicht machen. Ich glaube nicht, dass man sozusagen dass man so richtig massiv die schwer zu erreichenden Leute komplett erreicht hat. Das glaube ich, weiß ich nicht genau, aber glaube ich eher nicht. Aber mir scheint, dass es viele so in diesem Grenzbereich, die sagen, ja, könnte ich mir vorstellen, aber weiß auch nicht so genau, dass man denen Gelegenheiten geboten hat und die dann auch mitgemacht haben. Wie umfangreich das ist, kann ich nicht sagen. Also, wie gesagt, positiver Schritt scheint mir relativ offenkundig zu sein, dass es so ist. Wie weitreichend, kann ich noch nicht beantworten. Einerseits spiele ich jetzt immer ein bisschen auf Zeit, weil ich auf die Evaluation und die Kolleginnen verweise, die das kompetenter dann beantworten können, wenn sie es denn beantworten können. Weil auch da muss man sich vorstellen, ist es gar nicht so leicht. Also wie kriegt man das raus bei so vielen Veranstaltungen? Man muss die Veranstalterinnen fragen, was ihr Eindruck war, wer war da und wen haben sie erreicht? Und sind es Leute, die immer schon da waren, die ihr kennt oder auch andere? Und das ist ein bisschen knifflig, weil alle Veranstalterinnen, gerade die Geförderten, auch in einer gewissen Rechtfertigungspflicht stehen und jedes Projekt, das eine Förderung hatte und gerne das weiter irgendwie haben möchte, möchte sich natürlich als erfolgreich darstellen. Deshalb ist es schwierig, das genau zu erfassen. Aber von dem, was man so hört, um es mal ganz, ganz vage auszudrücken, scheint das nicht überwältigend spektakulär, aber relativ gut geklappt zu haben.
Wir hatten ja gerade schon ein paar Mal das Projekt 3000 Garagen angesprochen. Wie wurden so Projekte angenommen, die ihren Fokus maßgeblich auf so ostdeutsche Traditionen legen? Also die vielleicht jetzt nicht als erstes so in den Kopf kommen, wenn man an Kultur denkt.
Auch da dieses zahlenmäßige Annehmen, wie viele Leute gehen dahin, dazu erneut kann ich nicht viel sagen. Aber mir, was mir funktioniert, was mir scheint, was funktioniert hat, ist die Themensetzung darauf und der Fokus darauf. Also dieses dezidiert Ostdeutsche. Also diese sowohl in Bezug auf so Projekte oder Projektkategorien wie Eastern State of Mind, also eher der Bezug zu Osteuropa, als auch diese, und das finde ich ganz klug gewählt, diese scheinbar trivialen alltäglichen Sachen. Ich möchte jetzt nicht zu sehr über den grünen Klee loben, aber Garagen finde ich, das war ein schönes Beispiel für was, das merkt man vielleicht gar nicht so, wenn man nicht hier lebt, aber was erstmal für Besucherinnen irgendwie komisch aussieht. Also diese bestimmte Art von Garagen, also, was ist das denn? Kann mir nicht. Das hat was. Und an so einem selbstverständlichen Bereich anzusetzen, ist eigentlich ganz schön, weil das den Chemnitzerinnen und Chemnitzern was widerspiegelt, also zeigt, dass das was irgendwie was Besonderes ist und auch Besucherinnen was irgendwie Besonderes zeigt. Und zwar was so scheinbar wahnsinnig langweilig und wahnsinnig trivial ist. Und das zu nehmen als ein Beispiel für, wir gucken jetzt das an, was wir jeden Tag sehen, aber wir schauen es irgendwie anders an, das hat was für sich. Ich möchte es auch nicht zu sehr hochjazzen im Sinne von, da war jetzt eine riesentolle Wirkung und alles ist fantastisch, aber in der Richtung, da kann man was machen, da kann man mit Kulturmitteln was tun, dass man in diesem Motto, da ist auch viel Marketing dabei und braucht man auch immer nicht immer so einkaufen, aber dieses See the Unseen, das Ungesehene sehen, das hat auch damit was zu tun, dass man das anguckt, was da ist und was einem so übergibt, was man aber nicht so richtig wahrnimmt. Also zu zeigen, dass man Sachen auch mal genau angucken kann, die einem so selbstverständlich erscheinen. Oder auch in Frage stellt, was einem ganz selbstverständlich erscheint. Sowohl in sozialer Hinsicht, Kontakt mit anderen Menschen, als auch baulich oder sonst wie das Leben so abläuft. Und da ist viel Potenzial drin, aber auch erneut da ist es ganz schwer zu sagen, ja, ist passiert oder nein, ist nicht passiert. Sondern das sind viel, viel feingliedrigere, diffusere, subtilere Dinge.
Genau, es war also eine Kulturstadt voller Veranstaltungen und auch Hochgefühl. Und gleichzeitig gab es auch wenige Themen, die so präsent waren letztes Jahr und auch dieses Jahr wieder, wie die Kürzungen im sozialen und kulturellen Bereich, zumindest uns als Gruppe und auch hier im Podcast hat das sehr beschäftigt. Welche Auswirkungen hatte das auf das Jahr und die Wahrnehmung der Kulturhauptstadt?
Also wenn ich mich entscheiden müsste und es vereinfachen darf, dann würde ich sagen, gleichzeitig einerseits wenig und andererseits viel. Ich glaube, es hatte wenig Auswirkung auf den konkreten Ablauf der Kulturhauptstadt an sich. Das hat was zu tun mit der Langzeitwirkung. Und da ist es ganz wichtig, mit dem, was weitergeht. Und da kann es absolut fatal sein. Da wird wahrscheinlich auch absolut fatal sein. Das würde ich aber trennen von dem konkreten organisatorischen Ablauf der Kulturhauptstadt. Für die Kulturhauptstadt muss man sagen, dass das relativ gut funktioniert hat. Wenn man in andere Länder, in andere Städte da guckt, geht es teilweise gravierend schief, wenn sich auch zum Beispiel politische Kräfteverhältnisse ändern und man dann die Ausrichtung immer wieder über den Haufen wirft. Das hat in Chemnitz relativ gut geklappt. Die konnte relativ unabhängig arbeiten. Der Haushalt hat gepasst, also weder aus Stadt noch aus Freistaat, EU, Bund gab es da große Probleme. Das hat dahingehend gut funktioniert. Aber wenn eine Kulturhauptstadt wie in Chemnitz diesen dezidiert sozialen Fokus hat, man möchte eine stärkere Zivilgesellschaft bauen, dann setzt es darauf, dass es nicht einmal klappt und dann ist es da und gut, sondern dass es eine langfristige Wirkung hat und was mit den Menschen macht und Selbstwirksamkeit erhöht und den Optimismus, was zu machen und auch den Willen, auch in der Stadt zu bleiben, beispielsweise in der Region zu bleiben und dort weiter zu wirken. Weil wir immer wieder hören, gerade von engagierten Menschen, dass sie sagen, ja, es ist mir ganz wichtig, mich einzubringen, aber ich will schon wirklich weg aus Chemnitz. Und das ist ein Problem. Wenn wir jetzt aber in diesem Kontext von Kürzungen sehen, dann ist es eben nicht direkt der Ablauf der Kulturhauptstadt, aber es kann absolut die Wirkung, die dauerhafte Wirkung ruinieren. Wenn nämlich dann nicht nur dieser übliche leichte Kater einsetzt, so das war toll, aber jetzt ist es vorbei. Also das gibt es, aber dann könnte wieder eine gewisse Zuversicht dann aufbauen oder sich halten bleiben. Wenn es aber eine Kürzungsmeldung nach der anderen gibt, und in vielen Bereichen, dann kann das alles, kann das alle zarten Pflänzchen halt auch gut zertreten.
Das leitet schon sehr gut über, nämlich zum nächsten Teil. Wir wollen jetzt ein bisschen zum Fazit und Rückblick kommen auf das letzte Jahr. Genau, und damit wollen wir erstmal starten mit einem Blick auf den Sammelband, den Sie und Herr Laux veröffentlicht haben, und zwar im Kapitel Chemnitz als Transformationsprojekt beschreiben Sie drei Risikoszenarien, die Sie für die Kulturhauptstadt ausmachen können. Können Sie uns vielleicht kurz nochmal die drei Szenarien erstmal erläutern und dann vielleicht darauf eingehen, inwieweit diese Szenarien eingetreten sind oder nicht?
In unserem Beitrag haben wir versucht, drei Szenarien auszuarbeiten, zu skizzieren, die wir für plausibel oder wahrscheinlich erachten. Das wäre einmal der Punkt der inhaltlichen Offenheit in der Partizipation. Also um was geht es denn da eigentlich, wenn man sich beteiligt? Das zweite wäre das Szenario, dass eine gewisse Ernüchterung eintreten könnte. Also dass es dann, wenn das Kulturhauptstadtjahr vorbei ist, dass es dann diesen erhofften Katalysator eben nicht hatte. Und das dritte wäre das Szenario der Drohkulisse der rechtsextremen Kräfte, worüber jetzt wir schon mehrfach gesprochen haben. Also diese Ankündigung, die im Raum steht, 2025 zum 2.2.2018 zu machen. Und ich möchte da vielleicht in umgekehrter Reihenfolge drauf eingehen. Also was ich, wenn man sagt, was typisch ist, so die Zukunftsprognosen von Sozialwissenschaftlerinnen, das geht ja häufig in die Hose. Also was man feststellen muss, die ganz großen rechtsextremen, spektakulären Aktionen und Übergriffe gab es in der Hinsicht nicht. Also es war wurde am 18.01. versucht und danach offensichtlich nicht mehr das Gefühl, eine rechtsextreme Szene da viel gewinnen zu können. Ich bleibe dabei, dass es absolut plausibel war, die Drohungen, die im Raum standen, für Chemnitz, für die Szene und überhaupt, dass sie absolut plausibel und absolut glaubwürdig waren und dass es gut hätte sein können. Unter veränderten politischen Rahmenbedingungen hätte das sehr wohl sein können, Und die strategische Konstellation, wie gesagt, die war sehr günstig für die rechtsextreme Szene. Man kann natürlich sehr froh sein, dass es nicht passiert ist, aber das schien mir ein ganz, ganz sehr spezifisch Chemnitz-bezogenes Szenario zu sein, das ich sehr, sehr wichtig fand und wo man aber im Ergebnis feststellen muss, dass es nicht passiert ist. Jetzt kann man überlegen, woran lag das? Also war das die erfolgreiche Strategie? War das die Strategie, möglichst viele Leute möglichst niederschwellig einzubeziehen, was offensichtlich die strategische Ausrichtung der Kulturhauptstadt war? Also nicht zu provozieren, sondern eher ganz, ganz viele Leute irgendwie zu erreichen und eine gute Stimmung zu verbreiten. Hat das ausgemacht? Oder ist es die Schwäche und die nicht, doch nicht mehr so gute Mobilisierungsfähigkeit der extrem rechten Szene? Da kann man eher spekulieren, wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Keine Umstände, also die Umstände waren so, dass es für die rechtsextreme Szene eben, dass sie nicht genug Empörung, nicht genug Wut generieren konnte gegen die Kulturhauptstadt, weil das nicht so anstößig war, wie sie es versucht hat. Also es immer versucht, das als klassisch als linksliberal-elitäres Projekt darzustellen, aber das hat nicht so richtig verfangen. Im Sinne von, viele Leute sind empört und sagen, das geht so nicht. Das scheint nicht so geklappt zu haben. Und es gab auch sonst bei allen Krisen auf der Welt und bei allen dramatischen Themen gab es wenig, was man damit gut verknüpfen könnte. Und auch die Kürzungen, über die wir gesprochen haben, auch sowas, dem kann man auch einen bestimmten politischen Dreh geben und mit was verknüpfen und Empörung generieren, was eben auch nicht unbedingt was Schlechtes ist, aber dem kann man eine bestimmte Richtung geben. Aber das ist der rechten Szene auch nicht gelungen, das komplett für sich zu nutzen und vor allem nicht mit der Kulturhauptstadt zu verbinden, was ja denkbar wäre. Also da wird das Geld ausgegeben und hier haben wir es nicht mehr. Das hätte sein können, das ist aber nicht passiert, muss man sagen. Plausible Drohkulisse, aber im Ergebnis ist das nicht in der Bandbreite passiert, wie man es befürchten musste. Die anderen beiden Szenarien mache ich ein bisschen kürzer, hat aber auch was mit dem zu tun, worüber wir es gesprochen haben, nämlich der Bereich die Ernüchterung tritt ein. Also ich würde da sagen, zum einen hat immer das Gefühl, da wäre mehr drin gewesen. Auch ich persönlich hatte mir auch immer gedacht, naja, wenn man sich vorher vorstellt, was ist alles möglich, dann denkt man ganz groß und dann am Ende des Tages passiert vielleicht doch das, was so realistisch war. Und in dem Bereich würde ich bleiben. Die ganz große, also die Riesenenttäuschung ist es, glaube ich, nicht so sehr im Sinne von, das war gut, so toll versprochen und jetzt war es war total blöd. Das glaube ich nicht, sondern es ist dann eher im Wesentlichen gut gelaufen. Aber eine gewisse Ernüchterung kann sich natürlich trotzdem einstellen und das hat ganz viel mit den Zukunftsaussichten und mit den Kürzungen zu tun. Also dieses, da war es mal möglich, ist wichtig, um Selbstwirksamkeit zu erzeugen. Ja, das machen wir weiter so. Und wenn jetzt aber systematisch die Bedingungen entzogen werden, um Sachen weiter betreiben zu können, also zivilgesellschaftliche Initiativen, Kunst und Kultur oder überhaupt sich sozioökonomisch in der Lage zu sein, sich zu beteiligen, da ist noch ein Problem da. Kann ich jetzt auch noch nicht genau sagen, geht in diese oder in jene Richtung, aber da würde ich sagen, ist das Risikomoment noch weiter intakt. Also diese Ernüchterung, die kann sich noch massiv einstellen und das kann viel kaputt machen. Das möchte ich im Augenblick noch nicht so beurteilen. Ich finde, das ist noch eher ambivalent, aber da ist nach wie vor ein Risiko da. Und das in umgekehrter Reihenfolge. Das erste Szenario war das der inhaltlichen Offenheit. Also wenn man so einen starken Partizipationsfokus setzt, dann kann man ja sagen, Partizipation hat einen Eigenwert und das stimmt auch. Aber das heißt nicht, was man konkret erreicht. Also wenn ich das wieder so rumdrehen darf, also die Frage, war das jetzt dezidiert demokratiestärkend beispielsweise? Man könnte ja sagen, das ist das Ziel, da wollen wir hin und da wollen wir Beteiligung. Sondern es war eher offen. Also man sollte sich beteiligen, aber an irgendwas. Und in dem Bereich wollte ich auch bleiben. Also was glaube ich, einigermaßen gut geklappt hat, ist dieses protopolitische, protodemokratische, sich überhaupt zu beteiligen, also sich in die Öffentlichkeit zu begeben. Das hat ganz gut funktioniert. Was von allen Rückmeldungen, die ich so höre, was glaube ich, nicht so gut und erfolgreich war, wie erhofft, ist dieses dezidiert Demokratiefördernde im engeren Sinne. Also da habe ich von mehreren Initiativen eher eine gewisse Enttäuschung gehört, dass es zwar ganz gut war, aber man das nicht so, dass man auch so ein Thema jetzt nicht so stark betreiben konnte, wie man es betreiben wollte. Oder auch, dass es teilweise im Programm nicht so stark aufgetreten ist, wie erhofft. Das ist auch was ich medial ganz häufig gefragt worden bin, so, oh, der Hintergrund sind doch die rechtsextremen Ausschreitungen im Programm, sehen wir das ja gar nicht so, da gibt es ja nur so ein paar kleinere Projekte, hier irgendwie Demokratiestützpunkt oder so oder was, aber sonst nicht mehr so viel, das ist schon da. Wenn man das jetzt beurteilen möchte, wird das wieder so zweigeteilt, so einerseits dieses partizipativ Aktivierende eher gut und dieses sich fokussiert inhaltlich damit auseinandersetzen, eher gemischt. Also was glaube ich, was da ganz gut funktioniert hat, was man auch nicht gering schätzen darf, ist über diesen Programmschwerpunkt der Europäischen Werkstatt für Kultur und Demokratie, dass man so eine, wie man es nennt, Capacity Building betrieben hat, also dass man Initiativen, die es gibt, stärker professionalisiert hat, dahingehend ihnen Wissen an die Hand zu geben, wie man Veranstaltungen macht. Und das sind ja teilweise ganz konkrete Fragen, also wie geht man mit Störungen um, wie kann man seine Veranstaltungen sicherer machen, wie kann man an den Sicherheitsdienst kommen, der nicht rechtsextrem unterwandert ist oder ähnliches. Da ist, glaube ich, einiges passiert in dieser Art von Ausbildung und Weiterbildung. Was, glaube ich, nicht so stark war, ist dieses Entwickeln einer Idee. Also wenn man sagt, so die das ist auch dann viel erhofft, aber diese Botschaft, so das Chemnitzer Modell ist jetzt, wir machen das genau so und dafür steht es inhaltlich. Das ist, glaube ich, also wie gesagt, da ist auch die Erwartung vielleicht sehr hoch, aber das würde ich jetzt nicht so, das würde ich jetzt eher nicht sehen, dass das passiert ist, dass man so an einer starken Vision gearbeitet hat, wo man sagen kann, das ist sie und so geht es und das ist was man auch anderen Städten sozusagen weitergeben könnte, dieses Modell. Und das muss ich auch selbstkritisch sagen, auch ich selber bin da ja auch mit schuldig oder mit in der Verlosung, so was man sich vorstellen konnte, was man alles entwickeln kann und was dann letztlich passiert, dann ist das, war es ganz gut, aber nicht so in dem Sinn, was man sich vielleicht erhofft hat. So würde ich das ganz gerne beantworten.
Zum Thema Partizipation. Sie haben zur Eröffnung dem MDR gesagt, dass die Gefahr besteht, dass Rechtsextremismus ignoriert wird, wenn es nur um Mitmachprojekte und Partizipation geht. Wie sehen Sie das jetzt, nachdem das Jahr vorbei ist?
Ich bleib bei meinen Aussagen. Also, ich auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, was offensichtlich die dominante Strategie der Kulturhauptstadt war, war im Punkt Rechtsextremismus das indirekt zu bearbeiten, also nicht so offensiv thematisieren, sondern Voraussetzungen schaffen, um, wie man so sagt, die Zivilgesellschaft resilienter zu machen. Und das ist, wie soll ich sagen, das hat Stärken und Schwächen. Also die Stärke darin ist, niederschwellig zu sein und viele Leute erreichen zu können und günstige Voraussetzungen zu schaffen. Und das hat, glaube ich, einigermaßen gut funktioniert. Und der Nachteil ist natürlich, dass diese fokussierte Adressierung eines Problems, eine Bearbeitung eines Problems, dass die dann entsprechend geringer ausfällt oder nicht so stark im Vordergrund steht. Und das wird man so konstatieren müssen. Wir haben auch immer wieder Aussagen, dass sich auch auf einer gewissen Ebene nachvollziehbare Aussagen, dass es um ein Kulturprojekt geht und kein rein politisches Projekt beispielsweise. Aber an der Stelle, in der Tat, würde ich sagen, wenn die Erwartung und Hoffnung war, dass man sich ganz fokussiert mit der Bekämpfung von Rechtsextremismus auseinandersetzt, dann war das nicht das wesentliche Ergebnis. Also dann, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, gut oder schlecht, aber so würde man das einschätzen, so könnte man das einschätzen. Also eher eine Strategie, eine indirekte Strategie, eine eher niederschwellig vorsichtige Strategie, weniger die dezidiert ein Problem benennen und angehen. Auch das ist jetzt pauschal, weil es sehr wohl einzelne Projekte gab, die das stärker gemacht haben. Also ich bleibe erneut bei, entweder bei diesem eher kleinen Projekt des Demokratiestützpunktes oder viel, viel größer, dem NSU-Doku-Zentrum. Dort gab es sehr wohl die Idee, dass man auch unbequem ist, dass man etwas auf etwas hinweist, auf etwas Skandalöses, Auffühlendes hinweist, was ein Problem ist und was gerne übersehen wird und was gerne ignoriert und wieder vergessen wird. Also dort war sozusagen das Dokumentationszentrum sehr viel, oder ist auch nach wie vor sehr viel offensiver, vor sich hin schlummernden Rassismus viel deutlicher zu benennen und viel klarer zu machen. Und das ist auch sehr wichtig. Aber inzwischen diesen Strategien gibt es eine gewisse Spannung. Und das ist nicht so leicht, man kann nicht sagen, man macht beides perfekt, das geht irgendwie nicht. Wenn man jetzt einschätzt, wie ist die Kulturhauptstadt so über die Bühne gelaufen, ist es aber schon nicht so schwer zu sagen, dass ein ganz klarer Fokus auf dieser indirekten, nicht provokativen, nicht explizit rechtsextremismusbezogenen Strategie lag. Mit allem, was man damit gewinnt und mit allem, was man damit auch verliert.
Und Sie haben jetzt vorhin schon von so einem Kulturhauptstadt-Kater gesprochen. Ja. Können Sie vielleicht da nochmal kurz sagen, was damit genau gemeint ist? Und ja, vielleicht auch so ein bisschen eine Einschätzung abgeben, wie schlimm wird dieser Kater vielleicht werden? Wie schlimm ist er vielleicht schon?
Ja, der hat... Wenn man mal sonstig äußere Bedingungen wie die Kürzungen nochmal ausklammert, hat es in der Regel zwei Momente, so ein Kater. Also das eine kann sein, wie man sich halt auch einen Kater vorstellt, man hatte eine rauschende Party und danach kommen ein bisschen die Kopfschmerzen, weil das Rauschende vorbei ist und man weiß, das war ganz toll, aber jetzt ist es vorbei. Jetzt kommt wieder die harte Realität sozusagen, das ist die eine Katerkomponente. Also das ist toll war, aber halt jetzt nicht mehr toll ist. Es gab dieses eine Jahr und das ist jetzt nicht mehr. Das hat ein gewisses so, okay, jetzt, das war schön, aber das war es jetzt. Das ist eine Komponente, die gehört sicherlich dazu und die ist die würde ich jetzt aber nicht als so wahnsinnig dramatisch einstufen. Die zweite Komponente wäre, das ist möglicherweise ein bisschen problematischer und hat mit dem zu tun, worüber wir jetzt gesprochen haben, über dieses fokussierte an einem Thema arbeiten, wäre eher dieses, das war unsere Chance, das war unsere Jahrhundertchance und die kommt nie wieder. Nicht nur, es war irgendwie schön und jetzt vorbei, sondern das war die eine Chance, was zu ändern und wir haben sie vielleicht nicht genutzt. Das möchte ich nicht so sagen, dass man sie nicht genutzt hat, aber so eine Art von Kater könnte einsetzen. Also gerade im zivilgesellschaftlichen, prodemokratischen oder Demokratiearbeitsbereich beispielsweise, könnte man sagen, da hatten wir die Aufmerksamkeit und die Ressourcen und was weiß ich was, die Möglichkeiten. Und es ist nicht so, wir haben es nicht so erarbeitet, nicht so geschafft, wie wir es wollten. Das ist, glaube ich, die größere, also die gefährlichere Kater, kann ich noch nicht so genau sagen, wie der so da ist. Also da weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch zu wenig Stimmen, aber das ist sicherlich auch ein Punkt. Und dann, ich habe es jetzt ausgeklammert mit den Kürzungen, aber das ist natürlich der Rahmen, in dem das dann noch mit abläuft. Also wenn es dann noch solche negativen Aussichten gibt oder die Zukunft düsterer aussieht, wenn man nicht die Erwartung hat, okay, das war jetzt ein toller Anschub und jetzt schauen wir optimistisch in die Zukunft, sondern jetzt gibt es eine Konstellation, wo man systematisch pessimistischer in die Zukunft schaut, dann kann das diesen Kater potenzieren. Das ist, glaube ich, das, was gerade momentan am stärksten im Raum steht, über das übliche Muster hinaus.
Und gerade jetzt mit Blick auf, das klang jetzt schon mehrfach an, wie man weiter die Kulturhauptstadt auswertet. Ja. Genau, wie geht es aus wissenschaftlicher Perspektive weiter? Ja. Wir hatten ja gerade schon diese Evaluation, die durchgeführt wird und auch noch länger andauern wird. Gibt es da noch weitere Forschungen zur Kulturhauptstadt und auch die Nachwirkung der Kulturhauptstadt, die das wissenschaftlich betrachtet und auswertet?
Also diese Evaluation, die ist ganz klar vorausgeplant und die geht eine ganze Weile. Ich weiß gerade auswendig nicht wie lang, aber ein paar Jahre. Das hat auch was mit dieser sogenannten Legacy-Strategie zu tun, die auch immer fester Teil von so einer Kulturhauptstadt ist, also was wirkt weiter. Und diese Evaluation ist auch Pflichtteil, also die Europäische Union verlangt, dass es Teil des Programms ist, dass das gemacht wird. Und das ist eben nicht jetzt, wo man sagt, oh, jetzt ist 25 ist vorbei und jetzt kommen dann bald die Ergebnisse, sondern das geht dann in mehreren Stufen, wird auf diese dauerhaftere Wirkung dann gezielt. Wie gesagt, ich weiß, ich will jetzt kein Quatsch erzählen, aber ich glaube, dass es schon noch 3 Jahre gehen könnte. Bin mir gar nicht ganz sicher, aber eine ganze Weile geht es noch. Und das ist auch richtig so, weil gerade dieser Bereich der sozialen Transformation sonst schwer zu erfassen und schwer einzuholen ist, wenn man das nicht so machen würde. Also das ist plausibel. Das geht weiter, was Forschung anbelangt. Ich würde aber sagen, dass es dabei, würde ich sagen, dass es dabei bleibt. Ich muss kurz überlegen. Also für mich persönlich, um es mal so zu sagen, mich hat das Thema sehr interessiert und ich werde mich weiter auch mit anderen Kulturhauptstädten beschäftigen, auch mit anderen internationalen Kollegen. Pedro Menezes aus Portugal und andere, die andere Kulturhauptstädte auch vergleichend anschauen. Das interessiert mich durchaus. Ich persönlich, aber weil ich leider keine Zukunft in Chemnitz habe, werde ich mich nicht intensiv damit beschäftigen können. Es gibt hier und da Arbeiten, die dazu entstanden sind oder noch passieren, auch international ganz spannend von Ilara Zucchini, Italienerin, die das in der Kultursoziologie in Leipzig macht, die sich den Prozess noch weiter anschaut und noch sehr viele Interviews auswerten wird und diverse andere. Aber das sind dann in der Regel Projekte, die schon gelaufen sind oder laufen. Was es meines Wissens, oder also zumindest an mir jetzt vorbeigegangen, nicht gibt, ist ab jetzt weiter dezidiert Forschung dazu, was da passiert ist und wie man damit weitermachen kann. Also so klassisch stadtsoziologisch oder ähnliches. Das wäre total wünschenswert, aber also ist mir persönlich leider gerade aus genannten Gründen nicht möglich. Und ich wüsste auch nicht, dass es jemand anderes gerade macht. Wertvoll und wünschenswert fände ich es auf jeden Fall.
Das ist auf jeden Fall sehr schade, dass da nichts weiter passiert. Genau, das wäre von uns so inhaltlich der Abschluss. Wir haben aber noch vielleicht 1, 2 letzte Fragen, rückblickend auf das letzte Jahr. Was ist vielleicht was aus diesem Kulturhauptstadtjahr, was Sie für sich mitnehmen? Wo sind Sie froh, dass Sie das erlebt haben in der Kulturhauptstadt Chemnitz?
Ja, auch da fällt es mir wahnsinnig schwer, den einen Punkt zu nennen. Aber ich fand das persönlich durchaus eine intensive Zeit, weil ich mit sehr, sehr vielen Leuten sehr oft drüber gesprochen habe und immer wieder gemerkt habe, was mir vorher schon auch klar war, was für eine faszinierende Stadt Chemnitz ist. Also das ist ja, wie soll ich sagen, die Außenwahrnehmung ist ja häufiger, wenn ich das so sagen darf, uff, das ist aber Peripherie und das ist aber, oh, ist da Fahrt oder so grau und so wenig Menschen und alles mögliche. Aber ich finde es nach wie vor soziologisch und überhaupt irre spannende Stadt. Ging mir davor auch schon so und geht mir jetzt aber auch danach weiter so. Und das ist mir in diesem Jahr sehr, auch immer wieder sehr deutlich geworden, weil ich eben sehr, sehr oft mit sehr, sehr vielen Leuten drüber gesprochen habe. Weil ja auch ganz, ganz viele, das merkt man, glaube ich, öffentlich nicht so sehr, aber es sind ganz viele, ja, ganz, ganz viele Organisationen und Stiftungen, was weiß ich, was sind auch nach Chemnitz gekommen, um mal ihre Veranstaltungen dort zu haben. Das hat jetzt auch keinen Rieseneffekt, aber ganz, ganz viele, viele Einrichtungen der Fonds Soziokultur oder der BV Pop, also Populärmusik oder sowas, Organisationen, die herkommen, weil sie dann ihre Veranstaltungen hier machen wollten. Und in dem Kontext habe ich ganz häufig ganz viele Gespräche geführt. Und da war in meiner Wahrnehmung schon immer eine ganz große Faszination, ein ganz großes Interesse daran, was Chemnitz ist und was das ausmacht und wie spannend das ist. Als zweiter habe ich es dann auch mal eben besonders interessant dargestellt oder sowas. Das kann auch mal sein, dass man es interessanter darstellt, als es ist. Aber davon bin ich nach wie vor sehr, sehr überzeugt, dass es nicht irgendwie eine Stadt ist mit den und den Problemen oder den und den interessanten Veranstaltungen, sondern dass dieser Gesamtfall Chemnitz irre spannend ist, dass es eine Stadt mit einem bestimmten Charakter ist, was nicht nur heißt toll und schön und alles mögliche, aber ein bestimmter Charakter, also eine gewisse, also für mich eine gewisse Unverwechselbarkeit, will ich jetzt, wie gesagt, gar nicht bewerten, gut, schlecht, aber interessant, ein interessanter Ort und das bleibt und das nehme ich mit und das werde ich auch weiter so kommunizieren.
Das klingt nach einem sehr guten Abschlusswort. Gibt es sonst noch irgendwas, was wir vielleicht jetzt nicht gefragt haben oder was Sie noch wichtig finden, zu diesem Thema loszuwerden?
In jedem Bereich noch mehr sagen, aber es gibt nicht die eine Sache, wo ich sage, da habe ich jetzt was ganz Wichtiges vergessen. Also wird mir nachher bestimmt einfallen, aber jetzt gerade nicht mehr.
Okay, dann bleibt mir nichts mehr weiter zu sagen, außer vielen, vielen Dank, Herr Bohmann, dass Sie sich die Zeit sehr genommen gern haben und dass Sie das Interview mit uns geführt haben. Ich fand es super spannend.
Dankeschön.
Und ja, wir sind froh, dass es geklappt hat.
Wunderbar, sehr gerne.
Das war Wem gehört die Stadt? Der Podcast von Chemnitz, für Chemnitz und gegen Chemnitz. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein.